Herzlich willkommen zur August-Ausgabe unseres DWI-Podcasts. Mein Name ist Jens Büscher, ich leite die Pressestelle hier im Haus und freue mich, Ihnen heute ein ganz besonderes Thema vorstellen zu dürfen. Die Gründung der Deutschen Weinwerbung und damit auch des Deutschen Weininstituts vor 75 Jahren am 27. August 1949. Dabei schauen wir auf sehr bewegte Zeiten zurück, die der deutsche Wein durchlebt hat, inklusive großer Erfolge, aber auch Rückschlägen, die es zu meistern galt. Für das Gespräch haben wir heute mit Dr. Franz Werner Michel einen echten Zeitzeugen bei uns, der ein 91-jähriger Winzer hat, nämlich 1963 bereits die Leitung der Geschäftsstelle des damaligen Stabilisierungsfonds übernommen, einem Vorläufer des heutigen Deutschen Weinfonds. 35 Jahre lang war er zum Schluss als Geschäftsführer des Deutschen Weininstituts, insbesondere für das Exportmarketing, verantwortlich. Ihm zur Seite sitzt Monika Reule, die seit 2007 als DWG-Geschäftsführerin die Arbeit der Gemeinschaftswerbung für den Deutschen Wein organisiert. Für einen Blick von außen auf die Entwicklung des DWIs haben wir den Journalisten und ehemaligen Redakteur der Badischen Zeitung, Gerold Zink, bei uns. Er hat die Arbeit des DWI über viele Jahrzehnte begleitet und ist ein profunder Kenner der deutschen Weinszene und des deutschen Weinmarktes. Er wird auch durch das Gespräch führen. Herr Zink, das Mikro gehört Ihnen.
Herzlichen Glückwunsch, Frau Reule und Herr Dr. Michel, zum 75. Geburtstag des Deutschen Weininstituts, kurz DWI genannt. 75 Jahre sind ein Grund zu feiern, aber auch um zurück und in die Zukunft zu blicken. Frau Reule, die Deutsche Weinwerbung wurde 1949 ins Leben gerufen, gerade einmal 4 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. War es eine eher leichte oder schwere Geburt?
Definitiv eine schwere. Ich bin ja keine Zeitzeugin für dieses Jahr, aber dank der Festschriften, die es zum 30. und 50. Jubiläum gab, kann ich die damaligen Anfänge ganz gut nachvollziehen. Die Neugründung der Deutschen Weinwerbung GmbH erfolgte am 27. August 1949 und geht auf zwei herausragende Persönlichkeiten der Weinwirtschaft zurück, nämlich Dr. Albert Bürklin für den Weinbau und Gustav Adolf Schmidt für den Weinhandel, die jeweils 10.000 D-Mark als Stammkapital in die Gesellschaft einbrachten. Beide Männer hatten nach dem Ende des Krieges sofort erkannt, dass der Absatz des deutschen Weines durch Werbung dringend wieder angekurbelt werden musste. Nun sind 20.000 D-Mark, klingt zwar viel, aber damit konnte man nicht wirklich eine schlagkräftige Werbung aufbauen. Und das Land Rheinland-Pfalz hat zwar Mittel zugesagt, die aber nicht wirklich flossen. Und die Winzer, die zu Spenden aufgerufen waren, sahen zwar die Notwendigkeit der Werbung, aber zahlen wollten sie nicht. Und es ist eigentlich dem unglaublichen Engagement des damaligen Geschäftsführers zu verdanken, dass dann doch einige Dinge wenigstens durchgeführt werden konnten, wie zum Beispiel die erste Weinwoche in Berlin.
Herr Dr. Michel, welchen Stellenwert hatte Wein in der Bevölkerung so kurz nach dem Krieg? Die Menschen dachten doch sicherlich mehr an den Wiederaufbau des Landes als an den Kauf von Genussmitteln wie Wein.
Auch nach dem Krieg, Wein war immer ein begehrtes Genussmittel. Nachdem Wein ja im Grunde während des Krieges nicht erreichbar war für die breite Bevölkerungsschichten. Das war dann für die Wehrmacht und so weiter. Da gab es Zuteilungen, ich erinnere mich sogar daran. Da war das doch endlich wieder Wein trinken dürfen. Das war doch das Erlebnis der breiten Bevölkerungsschichten. Und insofern war das war kein Problem.
Kommen wir noch einmal zurück zu der gerade angesprochenen ersten deutschen Weinwoche 1950 in Berlin. Sie übertraf mit 20.000 Besuchern alle Erwartungen. Der durchschnittliche Weinabsatz stieg in Berlin von 25 Waggons je Woche auf 15 Waggons am Tag. Wie beurteilen Sie diesen Erfolg aus heutiger Sicht, Frau Reule?
Also das war damals sicherlich ein ganz großer Erfolg, aber heute rechnen wir natürlich nicht mehr in Eisenbahnwaggons.
Ja, klar.
Und der Absatz ist ja auch nur ein Erfolgsfaktor. Wichtig ist uns insbesondere der Umsatz und auch die langfristige Wertentwicklung deutscher Weine, insbesondere auch im internationalen Vergleich. Und als vergleichsweise kleine Weinbaunation können wir uns meines Erachtens auch nur über Qualität und nicht über Mengen definieren.
Frau Reule, als die Deutsche Weinwerbung GmbH 1949 gegründet wurde, wurden vor allem folgende Ziele formuliert: Information der Presse und des Rundfunks, Organisation von Weinwerbewochen in allen größeren Städten, Einrichtung von Ausschankstellen bei Ausstellungen und die Ausbildung von Weinkaufleuten und Weinkellnern. Was kam mit den Jahren noch dazu?
Ach du liebe Zeit, die Liste ist sehr groß, aber spontan fällt mir ein, Marktforschung und Marktberichterstattung, dann ganz wichtig natürlich Exportförderung und Exportberatung. Wir unterhalten bis heute eine Exportdatenbank mit der IHK Trier, wo es Informationen gibt über alle Einfuhrbestimmungen aller Länder. Wir machen Imagekampagnen, Verbraucherinformationen, wir erstellen mehrsprachige Informationsmaterialien, wir haben Online-Informationsportale im In- und Ausland aufgebaut. Wir haben Datenbanken mit Veranstaltungen, mit Weinerzeugern, mit Exporteuren, mit Importeuren. Wir machen Informationsreisen von Multiplikatoren aus Handel, Gastro und Medien in die deutschen Anbaugebiete. Wir beteiligen uns an Messen. Wir organisieren Wettbewerbe mit Gastronomie und Handel. Wir haben unsere Schulungsabteilung inzwischen so weit ausgebaut, dass wir im Jahr rund 3000 Fachleute schulen. Wir machen Social Media und Influencer Marketing. Wir kümmern uns um den Schutz von Herkunftsbezeichnungen im In- und Ausland und wir unterstützen auch die Arbeit der Deutschen Weinakademie. Ganz, ganz wichtig.
Reicht ja, das ist eine ganze Menge Kompliment. An der sogenannten Marshall-Plan-Messe in Chicago nahmen im August 1950 12 deutsche Weinhäuser und 10 amerikanische Importeure teil. War dies der Beginn der Auslandswerbung für deutschen Wein nach dem Zweiten Weltkrieg?
Ja, das kann man so sagen. Bereits damals gab es einige Betriebe, die sehr erfolgreich Weine nach Amerika und auch nach England exportierten. Angesichts einer schwierigen Marktlage im Inland haben dann nach und nach mehr Betriebe den Erfolg auch im Export gesucht. Ich will nur ein paar Zahlen nennen. 1965 haben wir rund 180.000 Hektoliter deutschen Wein exportiert, 10 Jahre später bereits rund 800.000 Hektoliter und 1985 dann fast 2 Millionen Hektoliter. Danach ging der Export dann kontinuierlich zurück, was aber vor allem auf den Rückgang des damaligen deutschen Exportschlagers Liebfrauenmilch zurückzuführen ist. Heute exportieren wir über 1 Million Hektoliter deutschen Wein in viele verschiedene Länder, wobei der Wert der Exporte kontinuierlich gestiegen ist.
Blicken wir in die 60er Jahre. 1960 gab es in Deutschland mit 7,4 Millionen Hektolitern Must eine für die damalige Zeit riesige Ernte. Sogar Schwimmbäder wurden kurzfristig als Weintanks benutzt. Daraufhin wurde 1961 das sogenannte Weinwirtschaftsgesetz verabschiedet und damit 1962 der Stabilisierungsfonds für Wein gegründet. Was waren die originären Aufgaben dieser Institution, Frau Reule?
Da muss ich jetzt ein wenig ausholen. Die 50er Jahre waren ja geprägt durch die chronische Geldknappheit. Das hatte ich ja bereits angesprochen. Alle Ansätze zur Verbesserung der finanziellen Situation, wie beispielsweise durch die Einführung eines Werbepfennigs auf freiwilliger Basis, wurden heiß diskutiert, aber nie umgesetzt. Und der Umschwung kam eigentlich Ende der 50er Jahre mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft. Weil damals gab es zum ersten Mal sogenannte Einfuhr- und Vorratsstätten für verschiedene landwirtschaftliche Erzeugung. Die Älteren unter uns können sich vielleicht noch an Interventionsmaßnahmen erinnern, die zu Milchseen und Butterbergen führten. Es gab viele Befürworter, dies auch für den Wein einzurichten, aber auch viele Gegner, die sagten, das ist keine staatliche Aufgabe. Mit dem Weinwirtschaftsgesetz 61 kam es dann aber doch zur Einrichtung des sogenannten Stabilisierungsfonds für Wein mit zwei Hauptaufgaben: Absatzwerbung zu fördern und Wein aus inländischer Erzeugung zu lagern oder sogar zu übernehmen, um damit den Markt zu stabilisieren.
Mit der Gründung des damaligen sogenannten Stabi-Fonds wurde auch festgelegt, dass sich die Winzer je nach Größe ihrer Rebfläche mit einem bestimmten Betrag an der Weinwerbung beteiligen müssen. Von 1968 an musste dann auch der Weinhandel seinen Beitrag zur Gemeinschaftswerbung leisten. Was war das für eine Abgabe, Herr Dr. Michel?
Die parafiskalische Abgabe, wie es so schön heißt. Das heißt, es ist keine Steuer und es ist auch kein Zuschuss von irgendjemand, keine Abhängigkeit vom Budget der Bundesregierung. Die hat da keinen Pfennig dazu gegeben, sondern die musste selber erhoben werden und die Kompetenz zur Erhebung, das wurde mit diesem Gesetz geschaffen. Das DWI, das Weininstitut, ist praktisch eine Durchführungsgesellschaft des Stabilisierungsfonds für Wein. Und als solches natürlich entscheidend. Das eine war mehr das verfassungsmäßige Gerüst und das andere war die Umsetzung in der Praxis für Heule. Und das machen Sie. Und das machen Sie auch gut. Ich darf einfach sagen, das machen Sie sogar vorzüglich.
Wobei ich auf Ihrer erfolgreichen Arbeit aufbauen konnte, Herr Dr. Michel, weil Sie haben den deutschen Weinexport wirklich vorangebracht und mitgestaltet. Das gab es vorher in dieser Form nicht. Und das ist wirklich Ihr Verdienst, auf dem ich jetzt aufbauen kann.
Der deutsche Wein hat mit seiner zunehmenden Beliebtheit im Ausland auch Nachahmer gefunden, die mit ihm geworben haben. Wie haben Sie darauf reagiert, Dr. Michel?
Die Schutz der Herkunftsbezeichnung habe ich mir zur Aufgabe selber gestellt. Nämlich habe erlebt, wie durch unsere guten Weinnamen, Rhein, Mosel und so weiter, schamlos missbraucht wurden von anderen. Und das musste abgefunden werden.
1967 wird die Zusammenarbeit der Deutschen Weinwerbung GmbH und des Stabilisierungsfonds für Wein verstärkt und die Deutsche Weinwerbung GmbH wird in Deutsches Weininstitut umbenannt. Welche Konsequenzen hatte dies für die Arbeit des DWI in seinen Anfangsjahren, Frau Reule?
Ja, was den Erfolg des Stabilisierungsfonds ausmachte, war, dass zum ersten Mal eine verlässliche Finanzierungsgrundlage vorhanden war. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Verkaufsförderung konnten endlich professionell betrieben werden. Und darauf hat das Weininstitut mit neuem Namen dann aufbauen können und die Maßnahmen deutlich ausgeweitet.
Herr Dr. Michel, der Stabilisierungsfonds hat für die deutsche Weinwirtschaft wertvolle Arbeit geleistet. Was war aus Ihrer Sicht der wichtigste Schritt, den Sie mit dem Fonds gegangen sind?
Ich finde eigentlich, wenn ich rückblicken, mit einer gewissen Befriedigung über meine Berufslaufbahn, mit einer absoluten Befriedigung sogar, war das der Schwenk sofort zur freien Marktwirtschaft. Ich habe das Idee der freien Marktwirtschaft sofort zu realisieren und da bin ich eigentlich ganz stolz drauf.
Kommen wir zu den 70er Jahren. Der Konkurrenzkampf auf dem deutschen Weinmarkt wird immer schärfer. Die Deutschen trinken immer mehr ausländische Weine. Dafür steigt der Anteil des deutschen Weinexports an der Produktion auf rund 20%. Wie sind die Betriebe in den Export gestartet, Herr Dr. Michel?
Der beginnt nicht mit einem Knopfdruck hier, dass das Weininstitut sagt, jetzt machen wir Export. Nein, Export ist das Geschäft von Exporteuren, von Produzenten, die gerne exportieren wollen. Und es ist deren Entscheidung, ob und wohin und was und so weiter exportieren und wann. Und das muss wachsen. Da müssen Kontakte aufgebaut werden. Und auf diese Weise entwickelte sich Export.
Das kann ich nur bestätigen. Das ist auch heute noch so. Wir können von DWI-Seite aus hier die exportinteressierten Betriebe nur unterstützen, indem wir zum Beispiel auf wichtigen Messen oder in der Gastronomie Möglichkeiten für die Präsentation ihrer Weine schaffen und Fachleute dazu einladen. Das Finden von zuverlässigen Importeuren und das eigentliche Geschäft müssen die Betriebe selbst machen.
Die 80er Jahre bescheren dem deutschen Wein schwere Stunden. Zwei extrem große Ernten, 1982 und 1983, mit 15 beziehungsweise 13 Millionen Hektolitern, lassen die Preise abstürzen. Wie hat der Stabilisierungsfonds darauf reagiert?
Die Schwimmbäder sind vollgelaufen und das DWI hat eine interessante Aktion gemacht mit meiner Initiative, nämlich Waggons zu mieten, europaweit, und die auf Abstellgleise im Rheinhessen zu parken und muss dann überwacht werden, damit da kein Hähnchen auftritt. Und auf diese Weise in Waggons zunächst mal einige Monate abzupuffern, bis diese Flut irgendwie verkraftet war und die Waggons wieder entladen werden konnten. Das war doch, wenn Sie so wollen, eine spektakuläre und interessante Aktion, an die ich wirklich mit Freude zurückdenke. Freude dafür, dass wir im DWI Mitarbeiter hatten, die das wirklich famos macht. Einer ist mit der großen Kelle gekommen, hat Waggons engagiert.
1985 erschütterte der Glykolskandal die deutsche Weinwirtschaft. Österreichische Weine, die mit dem Frostschutzmittel Glykol versetzt waren, wurden von einem Handelsunternehmen mit deutschen Weinen verschnitten. Das Vertrauen in die Weine sinkt rapide. Sogar der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl sieht sich genötigt, öffentlich für den Deutschen Wein Partei zu ergreifen. Waren dies mit die schwersten Stunden in Ihrem Arbeitsleben, Herr Dr. Michel? Sind Sie nicht vom Stuhl gefallen, als Sie die Nachricht vom Glykol-Skandal ereilte?
Also die Nachricht vom Glykol-Skandal hat mich natürlich wirklich, es war während meines Urlaubs, ich erinnere mich, wir waren in Frankreich im Urlaub und die Franzosen haben uns angeguckt und haben gesagt, was ist denn bei euch los in Deutschland? Das war schon ein Schlag in die Magengrube.
Frau Reule, wie hat sich dieses Ereignis auf den deutschen Weinmarkt ausgewirkt?
Ja, weil in Österreich ausschließlich liebliche Weine mit Glykol versetzt wurden, sind die Verbraucher auf den Konsum trockener Weine umgestiegen. Und leider waren das dann oftmals keine deutschen Weine. Heute sind wir, Gott sei Dank, auch für unsere trockenen Weine bekannt. Zwischenzeitlich werden über die Hälfte der deutschen Weine trocken ausgebaut.
In den 90er Jahren änderte sich auch der Weingeschmack in vielen Auslandsmärkten. Insbesondere trockene Weine wurden immer beliebter. Wie hat die deutsche Weinwirtschaft darauf reagiert, Frau Reule?
Ja, wir haben diese internationale Entwicklung leider etwas verschlafen. Als die Welt schon trockene Weine wollte, haben wir immer noch liebliche Weine produziert. Und schließlich war ja die besagte Liebfrauenmilch sehr lange eine sehr erfolgreiche Marke im Ausland. Durch die geänderte Nachfrage ging natürlich der Absatz und mit der Folge auch die Preise nach unten. Und dadurch hat das Image deutscher Weine, muss man wirklich sagen, nachhaltig Schaden genommen. Und wir wurden mit Sweet and Cheap, also süß und billig, assoziiert.
Bleiben wir noch kurz bei Sweet and Cheap. Wann wurde bei unseren Nachbarn sowie in Übersee registriert, dass es in Deutschland auch trockene Weiß- und Rotweine gibt, die weltweit keinen Vergleich zu scheuen brauchen, Frau Reule?
Das hat sich Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre geändert. Wir haben dann eine konsequente Rebsortenstrategie eingeführt, weil wir gesagt haben, mit all unseren Rebsorten können wir kein Profil entwickeln. Und es war klar, der Riesling ist unsere Leitrebsorte. Wir haben dann den Spätburgunder dazu genommen. Irgendwann kam das Pinot Trio mit Weiß- und Grauburgunder dazu. In ganz entwickelten Märkten, die deutsche Weine kennen und schätzen, wie beispielsweise den skandinavischen Ländern, sprechen wir heute von einem Konzept, das nennen wir The Other Grapes of Germany, eben kein Riesling und kein Spätburgunder. Und mit dieser Strategie, die sich bis heute bewährt hat, haben wir eigentlich auch konsequent unsere trockenen Weine in den Mittelpunkt gestellt. Wir waren ja insbesondere in Asien für unsere edelsüßen Weine sehr bekannt, aber in England beispielsweise eben für süß und billig. Und das war wichtig, dass wir das gemacht haben. Und mittlerweile die Konsumenten, die eben Liebfraumilch kannten, die werden weniger, sagen wir mal so. Und die jungen Menschen, die nachrücken, die haben überhaupt keine Vorbehalte mehr gegen deutsche Weine.
In den 1990er Jahren, Frau Reule, steigt durch die Wiedervereinigung die Zahl der deutschen Weinanbaugebiete mit Saale, Unstrut und Sachsen von 11 auf 13. 1992 wächst die Rebfläche in Deutschland erstmals auf über 100.000 Hektar. Wie sehen Sie die damalige Flächenausweitung vor dem Hintergrund der aktuellen Absatzsituation, in der weltweit eine Reduzierung der Rebfläche gefordert wird?
Also es war damals wichtig und richtig, die Anbaugebiete im Osten zu integrieren und den Qualitätsweinanbau dort zu fördern und zu unterstützen. Schließlich waren das ja auch keine großen Anbaugebiete, die damals dazu kamen. Und mit jetzt knapp 103.000 Hektar Rebfläche gehört Deutschland international immer noch zu den kleinen Weinbaunationen. Das darf man nicht vergessen. Spanien hat beispielsweise rund das Zehnfache der Anbaufläche Deutschlands. Wichtig ist meines Erachtens, dass jetzt angesichts der Tatsache, dass weltweit eben mehr Wein produziert als getrunken wird, die Anbauflächen weltweit noch nicht weiter ausgedehnt werden. Schwierige Marktlagen gab es immer wieder. Das kann Dr. Michel sicherlich auch bestätigen. Er hat gerade die Lagerung in Waggons wegen Übermengen thematisiert. Das werden die deutschen Winzerinnen und Winzer auch jetzt meistern. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Heute kommen wir zur jüngeren Geschichte der deutschen Weinwerbung. Ein Wendepunkt war sicherlich das heiße Jahr 2003 mit einem super Sommer und großen Qualitäten bei der Ernte. Plötzlich, ich erinnere mich noch gut, hieß es in den Medien, deutscher Wein ist spitze. Wir können jetzt Qualitäten ernten wie in Südeuropa. Hat diese besondere Ernte die Aufmerksamkeit für deutsche Weine auch nachhaltig erhöht?
Also ich glaube, es war nicht diese eine Ernte, sondern es war eher das Hitzejahr 2003, was uns allen bewusst gemacht hat, dass der Klimawandel da ist. Und früher gab es aufgrund der kühlen Witterung in Deutschland durchaus schon auch Ernten, die nicht richtig reif wurden oder sogar Missernten. Auch das wird, glaube ich, Dr. Michel bestätigen können. Ja. Und das ist in den letzten 20, 25 Jahren eigentlich nicht mehr vorgekommen. Und insofern macht sich eigentlich der Klimawandel im deutschen Weinbau, und das sage ich jetzt bewusst in Klammern, noch positiv spürbar. Dennoch stellt uns der Klimawandel natürlich auch jetzt bereits vor große Herausforderungen, da die Extremwetterlagen, sei es nur Hitze und Dürre, also große Trockenheit, aber auch Starkregen, Hagel und Spätfröste einfach zunehmen. Und das sind Herausforderungen, die wir meistern müssen.
Herr Dr. Michel, welche Erinnerungen haben Sie an die Jahrgänge in den 60er Jahren?
Ui. 60er Jahre, da waren wir ja froh, wenn wir mehr Äxte als Säure hatten. Das waren noch zum Teil, jetzt sage ich doch mal, grausame Jahrgänge. Grausam.
Die Werbekampagne Deutsche Weine Weltklasse aus dem Jahr 2005 war sicherlich eine der auffälligsten. Wie kam es dazu und wie hat sich die klassische Weinwerbung in den letzten Jahren verändert?
Also der neue Slogan Deutsche Weine Weltklasse brachte das neu gewonnene Selbstvertrauen der deutschen Weinerzeuger zu ihren eigenen Weinen zum Ausdruck. Nach dem Skandal 1985 gab es zunächst zwei Kampagnen, Deutsche Weine neu erleben und Deutsche Weine nichts liegt näher. Damit sollte zunächst mal wieder neues Vertrauen aufgebaut werden und die deutschen Konsumenten animiert werden, wieder stärker zu den heimischen Weinen zu greifen. Und durch das kompromisslose Qualitätsstreben der Weinerzeuger waren die Weine mit Beginn dieser neuen Kampagne inzwischen auch wirklich wieder Weltklasse. Und die Kampagne war sehr bildstark mit Weinflaschen in überraschenden Zusammenhängen, wie zum Beispiel als Turm einer bekannten Kirche, die plötzlich im Weinberg stand. Die klassische Weinwerbung hat sich allerdings in den letzten 25 Jahren deutlich geändert. Vor allem Anzeigen in Printmedien haben enorm an Bedeutung verloren. Heute spielen Social Media, Influencer Marketing, Bilder und vor allem auch Bewegtbilder eine wesentlich größere Rolle. Werbung ist durch das sogenannte Storytelling auch insgesamt subtiler geworden. Plakative Aussagen wie "trinkt mehr deutschen Wein", wie es Anfang der 50er Jahre noch in der Werbung hieß, sind heute unmöglich und verstoßen sogar gegen EU-Recht.
Hat das DEWI deshalb auch geholfen, die Generation Riesling mit vielen jungen Winzerinnen und Winzern ins Leben zu rufen? Und hat die deutsche Weinwerbung auch durch diese Initiative insgesamt ein jüngeres Gesicht bekommen?
Definitiv ja. Also die Generation Riesling war eigentlich zunächst in 2006 der Titel einer Veranstaltung. Die Veranstaltung war so, dass wir mit einigen Jungwinzer und Jungwinzerinnen in die deutsche Botschaft in London fuhren und dort quasi die Weine der Jungwinzer präsentiert haben, einem Fachpublikum. Und das schlug ein wie eine Bombe. Das war ein riesiger Erfolg, da unsere Weine, insbesondere eben in England, auch noch ein sehr verstaubtes Image hatten. Und nach diesem großen Erfolg haben wir uns intern zusammengesetzt, die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, warum machen wir daraus nicht ein Konzept? Und es wurde dann anschließend sogar eine deutschlandweite Bewegung. Die Generation Riesling hat mittlerweile konstant über 550 Mitglieder, also junge Menschen, die Verantwortung haben im Weinbau. Die kriegen dann mit 36 einen Brief von uns, dass sie jetzt leider kein Mitglied mehr sind. Das ist die einzige Voraussetzung. Die müssen auch nicht nur Riesling präsentieren, die können jeden Wein präsentieren. Das ist nur quasi die Marke Generation Riesling. Und wir gehen da mit ganz ungewöhnlichen Formaten auch zu den Endverbrauchern. Wir hatten beispielsweise einen umgebauten Pferdeanhänger als Ausschankwagen, sind damit auf Musikfestivals gegangen und haben damit ganz andere Menschen ansprechen können. Junge Zielgruppen, die teilweise noch gar keine Berührung mit Wein hatten. Also insofern, die Generation Riesling ist eine Marke und ein Erfolgskonzept.
London hat ja dann auch ein paar Jahre später eine nicht unwichtige Rolle beim Export gespielt, nämlich 2011 hat das DEWI in London ja den Wettbewerb Deutsche Spätburgunder gegen den Rest der Welt organisiert Und was niemand erwartet hat, am Ende lagen 7 deutsche Spätburgunder in den Top 10, was gerade auch weltweit für große Aufmerksamkeit gesorgt hat. War das nun Strohfeuer oder wie steht der deutsche Spätburgunder heute im internationalen Vergleich da und hat vor allem dem Spätburgunder eben auch der Klimawandel geholfen?
Ja, also der Klimawandel hilft definitiv und der deutsche Spätburgunder steht heute gut da, insbesondere auch was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. In Norwegen, erinnere ich mich noch gut, haben wir 2016 angefangen, deutsche Spätburgunder zu präsentieren. Deutsche Rotweine wurden in Norwegen damals unter andere Weine subsumiert. Und heute ist der deutsche Spätburgunder in der Statistik des norwegischen Monopols eine eigene Kategorie. Allerdings natürlich auf einer relativ geringen Menge. Wir haben also in Norwegen wie auch in vielen anderen Ländern, was den Spätburgunder angeht, noch Luft nach oben. Aber das ist auch ein Grund, weshalb wir diese deutschen Spätburgunder international weiter intensiv bewerben werden.
Sie setzen ja im Export auf Klasse statt Masse. Rund 13% einer durchschnittlichen Ernte werden derzeit in andere Länder verkauft. Ist dieser Wert noch deutlich zu steigern?
Also das ist zumindest unser Ziel. Angesichts des gesättigten deutschen Marktes ist es wichtig, gemeinsam mit den Erzeugern die Exportanstrengungen noch weiter zu intensivieren. Und man muss auch sagen, dass in nicht wenigen Ländern der Durchschnittspreis für den Export eines Liter deutschen Weins ab Hof deutlich höher liegt als der Durchschnittspreis, der im deutschen Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise erzielt werden kann.
Natürlich spielt auch im Export in erster Linie eine hohe Qualität die wichtigste Rolle, aber natürlich ist auch ein hoher Werbeetat nicht zu unterschätzen. Sie haben jährlich etwa 10 Millionen Euro zur Verfügung, Länder wie Spanien, Italien oder Frankreich ein Vielfaches davon. Lässt Sie das manchmal verzweifeln oder spornt es Sie eher an?
Beides. Also verzweifeln, weil andere Länder wirklich über Budgets verfügen, von denen wir nur träumen können. Ich will mal ein konkretes Beispiel geben. Es gibt ein sogenanntes EU-Weinsektorenprogramm. Und im Rahmen dieses Programms hat Italien in den letzten 15 Jahren, also seit 2009, über 1 Milliarde Euro in die Absatzförderung in Drittlandsmärkten investiert, was dann von der EU mit dem gleichen Betrag nochmal gegenfinanziert wurde. In Deutschland waren es im gleichen Zeitraum, 15 Jahre, gerade mal 18 Millionen Euro. Das heißt etwas über 1 Million Euro im Jahr. Der Ansporn kommt aber daher, dass wir dank unserer tollen Erzeuger und deren Produkte, deren Weine dennoch im Export erfolgreich sind. Wir drängen eben alle auf die gleichen Wachstumsmärkte und aufgrund der finanziellen Ungleichheiten ist es für uns als deutsche Weinbaunation einfach schwerer, sichtbar zu bleiben.
Wenn wir jetzt gerade so mal auf die letzten Jahre blicken oder jetzt sehr aktuell, fällt mir immer mehr auf, dass eine wachsende Zahl junger Menschen heute generell gar keinen Alkohol mehr trinkt. Ist das vielleicht sogar eine Chance für die deutschen Winzerinnen und Winzer in Bezug auf alkoholfreie Weine und alkoholfreie Sekte? Planen Sie, diese künftig stärker zu bewerben?
Das ist definitiv geplant. Wir haben gerade Ende letzten Jahres unseren Strategieplan für die kommenden 5 Jahre verabschiedet. Und da sind sowohl die alkoholfreien als auch die alkoholreduzierten Weine und Sekte und auch die neu gezüchteten Sorten, die weniger Pflanzenschutzmittel erfordern, neu in die Kommunikation, also in den Kommunikationsplan für die nächsten 5 Jahre aufgenommen worden. Und ich denke, wir klassische Weintrinker haben vielleicht ein bisschen Probleme mit alkoholfreien Wein, aber die jungen Menschen trinken keinen Alkohol, das haben Sie richtig gesagt. Und da hilft auch kein Jammern und man muss mit neuen Produkten dann eben auch neue Zielgruppen erschließen. Und wer nicht weiß, wie Wein mit Alkohol schmeckt, der ist für diese Produkte sehr, sehr offen. Weil irgendwann gehen junge Menschen weg von süßen Limonaden. Die wollen auch trockenere Getränke. Und da bieten alkoholfreie Weine und auch insbesondere Sekte mit der Kohlensäure eine durchaus wichtige Alternative. Und die meisten Weingüter haben auch inzwischen eine alkoholfreie Variante in ihrem Portfolio.
Ich mache auch selber persönlich immer mehr die Erfahrung, dass so viele ältere Menschen, die Tabletten nehmen müssen, gesagt bekommen von ihrem Hausarzt, sie dürfen keinen Alkohol mehr trinken und dass die dann sehr froh sind, wenn sie auch auf alkoholfreie Wein und Sekte zurückgreifen können.
Ja, ganz wichtiger Punkt.
Ganz anderes Thema. das Deutsche Weininstitut ist, was viele gar nicht wissen, auch für die Wahl der deutschen Weinkönigin zuständig und koordiniert deren Termine das Jahr über. Frau Reule und Herr Dr. Michel, Sie haben unzählige deutsche Weinköniginnen kennengelernt. Sind diese nach wie vor die besten Botschafterinnen für deutsche Weine oder ist das Amt etwas in die Jahre gekommen?
Herr Dr. Michel, möchten Sie nicht zuerst?
Ja, der Charakter der Weinkönigin hat total verändert. Diese jungen Frauen, die hoch ausgebildet sind, die selbstbewusst sind, die können sich darstellen, die können diskutieren, die können präsentieren. Das sind hervorragende Botschafterinnen für deutschen Wein, aber nicht mehr das Dürndl mit Tänzchen und Absätzen setzen von 30, 40 Jahren. Nein, das ist ganz wichtig. Und jedes Produkt braucht einen humanen Touch, einen menschlichen Touch. Und das ist das Wichtigste, was es gibt. Gerade wenn man keine großen Werbebudgets hat. Eine gekaufte Verkaufsförderung, die ist nichts wert. Aber eine Weinkönigin, die mit ihrer Persönlichkeit in die Öffentlichkeit tritt, das ist für die heutige, auch junge Generation doch eindrucksvoll. Ich glaube, das ist ein wichtiges, ja, es klingt jetzt vielleicht etwas schnöde, das Instrument. Aber das zu instrumentalisieren, ist genau richtig. Macht ihr gut.
Also ich kann das nur unterstreichen. Wir wählen in diesem Jahr die 76. Deutsche Weinkönigin. Und die Deutsche Weinkönigin, die ist eine Marke mit einem Markenwert. Sie ist ein Imageträger. Und wir haben gemeinsam mit all unseren Partnern dieses Amt stetig weiterentwickelt und modernisiert. Die Weinkönigin und ihre Prinzessin sind heute moderne Fachfrauen, die eben den deutschen Wein weltweit repräsentieren und auch innerhalb und außerhalb der Weinbranche hoch anerkannt sind.
Herr Dr. Michel, wie haben Sie damals die deutsche Weinkönigin im Ausland eingesetzt? Gab es da besondere Auftritte, von denen Sie berichten können?
Ja, da waren interessante Auftritte, gerade in den USA, im Hancock Tower unter dem Dach. Erinnere ich mich, mit Weinkönigin waren Erlebnisse und mit großen Publikumswirts. Da gab es so eine Sendereihe, Who is Who, und da mussten die Zuhörer in Amerika mussten raten, was ist jetzt für ein Beruf? Das Ergebnis war natürlich deutsche Weinkönigin. Aber das hat eine Breitenwirkung gehabt in den USA. War eine der beliebtesten Fernsehsendungen damals in den 70er, 80er Jahren.
Reule, wo steht das DWI denn heute im Jahr 2024? Wo liegen aktuell die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Also unser oberstes Ziel ist es, unverändert die Position deutscher Weine national und international zu festigen und weiter auszubauen. Und wir werden vor allem unsere Marktforschungsaktivitäten angesichts der schwierigen Marktlage in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern im In- und Ausland weiter ausbauen, damit die Branche verlässliche Informationen für ihre weiteren einzelbetrieblichen Entscheidungen erhält. Und ansonsten nutzen wir den gesamten Marketingmix, der heute nötig ist, dass Weine deutscher Herkunft einfach im Gespräch bleiben und vor allem auch geschätzt werden und auch getrunken werden.
Die aktuelle Situation in der Weinbranche in Deutschland ist ja angesichts starker Kostensteigerungen in Höhe von 20-30% und gleichzeitiger Konsumzurückhaltung der Kunden nicht einfach. Können Sie dennoch beide optimistisch in die Zukunft blicken, was die deutsche Weinwerbung und die Zukunft der deutschen Winzerinnen und Winzer betrifft?
Also was die Zukunft der deutschen Weinbranche angeht, mache ich mir wenig Sorgen. Die Branche ist innovativ, die hat schon manche Krise gemeistert, auch wenn das vielleicht nicht für alle Betriebe zutreffen wird. Um die deutsche Weinwerbung mache ich mir da ehrlich gesagt größere Sorgen. Wir finanzieren uns ja über Abgaben. Und die letzte Abgabenerhöhung war 1994. Das sind 30 Jahre. So, wenn Sie mal rechnen, die Preissteigerung von 94 bis heute, das sind 72%. Natürlich sind auch die Löhne gestiegen, klar. Aber der Kaufkraftverlust liegt bei 42%. Das heißt, unser Geld, das wir heute haben, ist eigentlich nur noch die Hälfte wert. Und da angesichts des Kostendrucks eine Abgabenerhöhung nicht durchsetzbar und auch nicht gewollt ist, heißt es einfach, dass Leistungen wegfallen müssen. Und konkret haben wir uns schon aus einigen Auslandsmärkten zurückgezogen. Wir können nicht mehr alle mitnehmen. Das führt zu Frust. Und das quasi Aufgeben von Maßnahmen oder die Möglichkeit, diese nicht mehr durchführen zu können, das ist natürlich in Zeiten, in denen wir eigentlich dringend mehr Marketing brauchen als weniger, fatal. Und ich kann nur mal appellieren, dass vielleicht ja 75 Jahre deutsche Weinwerbung ein guter Anlass sind, dass jeder einzelne Erzeuger sich mal darüber Gedanken macht, was ihm sein Gemeinschaftsmarketing eigentlich wert ist und sich auch gemeinsam mit uns überlegt, wie wir aus dieser misslichen Lage herauskommen.
Und Herr Dr. Michel, wenn man jetzt so auf die 75 Jahre deutsche Weinwerbung zurückblickt, Sie haben ja 35 Jahre mitgestaltet, können Sie da was sehr Positives hervorheben, was sich da beim deutschen Wein geändert hat?
Ja, also tatsächlich. Wir haben durchgehend, quer durch alle Weinbaugebiete, quer durch alle Rebsorten, eine Qualitätssteigerung, die unglaublich war im Vergleich zur Vergangenheit. Und das ist die einzige Chance, für die Zukunft zu bewältigen. Da müssen wir weitermachen. Die Wege sind ein bisschen unterschiedlich. Da kommen diese PV-Sorten und so weiter. Jeder Betrieb hat sein eigenes Konzept. Und es gibt es solche und solche. Mein Betrieb hat ein klares Konzept. Riesling ist ja seit 1435 bei uns vor unserer Haustür gewachsen. Und bis heute hat sich das nicht geändert. Auf ein neues.
Vielen Dank, Frau Reule und Herr Dr. Michel, für diesen spannenden Rückblick in die deutsche Weingeschichte. Wir können gespannt sein, was es zum 100-jährigen Bestehen der deutschen Weinwerbung zu berichten gibt.